Crossover. Impulse für unterwegs. Heute aus der Reihe Wofür bitte brauche ich Jesus? Kapitel 3. Einzigartig geboren. Von Thilo Bartke.
Wie bitte geht's noch? Von einer Jungfrau soll Jesus geboren worden sein? Da scheint jemand in Biologieklasse 4 nicht aufgepasst zu haben. So entstehen keine Babys, geht nicht, gibt's nicht. Solche Gedanken schießen auch Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von der wundersamen Zeugung und Geburt von Jesus hören? Jesus sei von der 15-jährigen Jungfrau Maria, der Frau des Zimmermanns Josef aus Nazareth geboren worden, berichtet das Neue Testament. Das passt nicht in unser Denken. Für uns, die wir naturwissenschaftlich geprägt sind, ist das völliger Mumpitz. Der Glaube daran ist also für unseren Verstand und unser naturwissenschaftliches Weltbild eine echte Zumutung. Was also tun? Wir könnten uns nun einreihen in die Vielzahl an neuzeitlichen und postmodernen Theologen, die nicht mehr bereit waren und sind, diese Zumutung auszuhalten und zu dem Schluss kommen, die Jungfrauengeburt sei nie und nimmer historisch zu verstehen, sondern sie will symbolisch darstellen, dass Jesus ein besonderer Mensch war und quasi von Gott gesandt worden sei. Margot Käßmann, die ehemalige Landesbischöfin der Hannoverschen Landeskirche, sagte zum Beispiel dazu in einem Spiegel-Interview: Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Gott war es im Geistigen. Nun, dann wäre Jesu Zeugung und Geburt wirklich kein einzigartiges Geschehen gewesen. Dann würde sie sich auch nicht von meiner Geburt unterscheiden, denn jeder Mensch ist, nach biblischem Verständnis, von Anfang an als Sohn Gottes im geistigen Sinne geplant. Sie merken vielleicht, wie leicht es geht, sich Zumutungen vom Hals zu halten, indem man sie vergeistigt für ein reines Symbol erklärt. Mir ist es zu einfach. Und die Kirche wird nichts und niemanden hinzugewinnen, wenn wir Sperriges an der biblischen Botschaft glätten und so verharmlosen, dass sie jegliche Orientierungskraft verliert. Gerade aber deshalb muss man sich dieser nicht gerade eingängigen Aussage, geboren von der Jungfrau Maria, stellen. Man könnte etliche Seiten mit der Frage nach der Jungfrauengeburt füllen, aber ich will mich auf einige Gedanken beschränken und auf einige Argumente antworten, die die Zuverlässigkeit des Berichts von der Jungfrauengeburt in Frage stellen wollen. Erstens, von anderen Mythen abgekupfert? Eine These, die man immer wieder hört, lautet, dass es die Vorstellung einer Jungfrauengeburt schon in heidnischen Mythologien mit Halbgöttern gab und die neutestamentlichen Autoren davon beeinflusst gewesen seien. Solch ein Einfluss ist allerdings wenig plausibel bei Autoren wie Matthäus oder Lukas, die als fromme jüdische Menschen schrieben, damit voll und ganz dem Monotheismus verpflichtet waren und daher mit hellenistischen Halbgöttern in keiner Weise etwas anfangen konnten. Sie würden sich hüten, bei heidnischen Mythen abzupinseln. Zweitens, nur ein Übersetzungsfehler?
Das Matthäusevangelium, siehe Matthäus 1, Vers 23, sieht in der Jungfrauengeburt die Erfüllung einer Weissagung aus dem Propheten Jesaja, der ca. 700 vor Christus gewirkt hat. Es berichtet über die einzigartige Zeugung und Geburt von Jesus und bringt das mit Jesaja 7, Vers 14 in Zusammenhang. Dort heißt es: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Manche Theologen halten das allerdings für einen reinen Übersetzungsfehler. Im hebräischen Urtext von Jesaja 7, Vers 14 ist nämlich von einer jungen Frau die Rede. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, die auch die ersten Christen genutzt haben, übersetzt dann mit Jungfrau. Matthäus' Geschichte von der Jungfraugeburt sei also nur auf einen dummen Übersetzungsfehler zurückzuführen. Ist das wirklich so? Das hebräische Wort in Jesaja 7, Vers 14 bezeichnet tatsächlich eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. Allerdings ist nach alttestamentlicher Ethik eine solche Frau gemeinhin eben noch Jungfrau, da sie noch nicht verheiratet ist. Von daher hat also die Septuaginta nicht falsch übersetzt, sondern alttestamentliche Moralvorstellungen mit einbezogen und damit dieses Wort mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sinne des Propheten Jesaja wiedergegeben. Hinzu kommt aber ein zweiter, noch wichtigerer Sachverhalt, der völlig unabhängig von dieser Übersetzungsfrage ist. Die grundlegende Frage lautet, was war zuerst? Hat Matthäus und auch Lukas zuerst aus der Ursprungsfamilie von Jesus die Information gehabt, dass Maria durch das geheimnisvolle Wirken des Heiligen Geistes schwanger geworden ist? Und dann hat er Jesaja 7, Vers 14 auf diese historische Ereignis bezogen?
Oder hat Matthäus, wie es bibelkritische Theologen gern behaupten, zuerst diese scheinbare Fehlübersetzung der Jesaja-Weissagung entdeckt, um daraufhin eine schöne Geschichte um Jesu Geburt zu erfinden, die zu diesem Prophetenzitat passt? Waren Matthäus und die anderen Evangelisten also eher treue Überlieferer oder literarisch kunstvolle Erfinder? Klaus Berger, Professor für Neues Testament, schreibt dazu: Die Stelle aus Jesaja wird erkennbar nachträglich von Matthäus zur Kommentierung der Überlieferung gebraucht. Sie ist unmöglich deren Ursprung. Matthäus ist hier also kein Erfinder, sondern er findet nachträglich ein Stück der Geschichte, die er berichtet, auch in der Heiligen Schrift, eben bei Jesaja. Sie wäre also auch, besonders angesichts der kräftigen Bezeugung durch Lukas, ganz ohne Schriftstelle bei Jesaja denkbar. Und sie ist auch ohne Bezug zu dieser Stelle entstanden. Wenn wir sehen, wie die Autoren der Evangelien gearbeitet haben, vergleiche dazu Lukas 1, Vers 1 folgende, wollten sie keine Geschichtenerzähler sein, sondern Erzähler von in Zeit und Raum geschehener Geschichte. Wir brauchen schon eine gehörige Portion Misstrauen gegenüber diesen antiken jüdischen Autoren, ihnen zu unterstellen, sie hätten gerade bei einer so wichtigen Sache wie der Geburt ihres Messias Geschichten erfunden, um ihn als solchen erscheinen zu lassen. Drittens, der Glaube an solche Wunder, wie zum Beispiel das der Jungfrauengeburt, ist für Christen und Nichtchristen absolut unzumutbar. Das Argument finde ich besonders spannend, wenn man doch bedenkt, welches unzumutbare Wunder im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Es ist die leibliche Auferstehung Jesu. An ihr hängt unser ganzer Glaube. Ist aber Christus nicht auferstanden, so schreibt Paulus, so ist auch euer Glaube vergeblich. 1. Korinther 15, Vers 14. Um es deutlicher zu sagen, wäre Jesus nicht auferstanden, könnten wir den gesamten christlichen Glauben in die Tonne treten. Wir könnten alle Kirchen zu Museen, Partyclubs oder Schwimmbädern umfunktionieren und alle Pastoren, Pfarrer und Priester in die Arbeitslosigkeit entlassen oder zu Sozialarbeitern umschulen. Und das alles zu Recht. So frage ich gern Christen, die Probleme mit der Vorstellung haben, dass ein allmächtiger Schöpfergott einer Jungfrau ein Kind schenkt. Wie kommen wir auf die Idee, dass dieser Gott, dem wir nicht einmal das zutrauen, einen mausetoten Leichnam erneuern und zum Leben erwecken könne? Ist das nicht noch unwahrscheinlicher? Wieso sollte ich also den Berichten über die Auferstehung von Jesus glauben, nicht aber den Berichten von der einzigartigen Geburt von Jesus? Sie sehen, es gibt gute Gründe, an der Einzigartigkeit der Jungfrauengeburt festzuhalten. Und ja, sie bleibt eine Zumutung. Sie bleibt sperrig, genauso wie dieser Mann aus Nazareth sperrig war und ist. Die Jungfrauengeburt zeigt, dass dieser Jesus von göttlicher Abstammung ist. Sie will darüber hinaus aber noch etwas anderes deutlich machen. Es ist doch spannend, dass bei der Geburt des Weltenretters der Mensch nicht als Hauptproduzent vorkommt. Maria produziert nicht aus sich heraus Jesus. Sie stellt sich zwar im Glauben als Gefäß zur Verfügung, aber sie hat keinen Einfluss auf die Zeugung. Es ist der Heilige Geist, es ist Gott selbst, der hier Jesus ins Leben bringt. Das zeigt, ich kann weder meinen Retter noch meine Rettung selbst produzieren. Ich muss sie mir in mein Leben legen lassen. Ich muss sie mir schenken lassen. Von diesem großartigen und einzigartigen Gott. Das ist einzigartig im Vergleich zu allen anderen Religionen und Weltanschauungen. Denn bei Jesus bzw. im christlichen Glauben muss ich mir den Himmel und ein ewig sinnerfülltes Leben nicht erarbeiten und ich kann es nicht einmal. Die Leiter in den Himmel ist zu lang und zu beschwerlich. Ich werde diesen Weg niemals packen. Weder durch religiöse Pflichtübungen, noch durch starkes soziales Engagement oder ähnliches. Gott kommt in Jesus zu uns vom Himmel, um uns in den Himmel zu bringen. Ewiges, sinnerfülltes Leben bekomme ich also durch Jesus geschenkt. Ich muss nichts mehr tun, als, wie Maria, Jesus in mir wohnen lassen. Bist du dazu bereit?
Vielen Dank für das Hören dieser Folge. Das komplette Impulsheft gibt es auch zum Download unter www.marburger-kreis.de/Vorträge. Ebenso verweise ich Sie auf unseren YouTube-Kanal Crossover Impulse für unterwegs.